Herzlich willkommen zurück beim Filmmagazin. Es wird eisig, der Winter naht oder ist besser gesagt schon gekommen. Wir sind bei Band of Brothers Folge 6 angekommen. Es geht auf jeden Fall, wie ich schon angesprochen habe, winterlich zu. Es wird auch wieder viel geschossen. Es wird auch viel verarztet, kann man sagen. Das spielt hier in dieser Folge eine besondere Rolle. Aber ich werde mir das nicht alleine anschauen und besprechen, sondern mit mir ist wieder Tabea Wiedmann. Hallo.
Hallo.
Doktorandin von der Universität Konstanz, die sich und Tabea beschäftigt sich halt mit Erinnerungskultur besonders um den Zweiten Weltkrieg und hat dort viele Expertise, hat und schon viel erzählt zu den vergangenen Episoden, was denn Band of Brothers so für Narrative eingebaut hat oder für Narrative auch benutzt in seinen Erzählungen. Und wir sind jetzt in der 6. Folge angekommen. Bastogne heißt die. In dieser Folge geht es halt auch um das Gefecht um die belgische Stadt. An Weihnachten 44 findet das Ganze statt. Dort muss dann die Easy Company mit relativ wenig Munition, ohne Winterkleidung und ja abgeschlagen von Versorgungsrouten die Stadt verteidigen vor einem Angriff der Wehrmacht. Und hier spielt dann aber nicht die bekannten Charaktere jetzt hier besonders im Fokus, sondern ein junger Sanitäter namens Eugene Rowe. Und der versucht halt so in diesem Chaos mehr oder weniger zurechtzukommen. Er lernt dabei dann auch eine junge Krankenschwester kennen, die dann auch am Ende der Folge sterben wird. Aber das wird für ihn so ein bisschen ein Moment sein, wo er dran wachsen wird. Das werden wir noch mal ein bisschen besprechen, wie genau er sich durch dieses Erlebnis verändern wird. Aber die Folge endet dann damit, dass die Easy Company die Stadt unter großen Verlusten ja verteidigen konnte und dann später sogar dann auch gerettet werden kann und dann ja sozusagen auch dann mehr oder weniger das glimpflich vonstatten geht, auch wenn das unter großen Verlusten passiert ist. Genau, die Folge, wie wir es schon in den anderen Folgen auch immer hatten, beginnt auch wieder mit Veteraneninterviews oder Ausschnitten, die dann auch wieder das vorwegnehmen und schon mal den Frame setzen für die Folge, dass nämlich das Gefecht um Bastogne ziemlich hart war, dass hier und damit wirklich sehr wenigen Vorräten gekämpft werden musste und dass sich eigentlich keiner der Soldaten daran gerne zurückerinnert. Und das gerade so ist, man hatte eigentlich nur, sagt einer der Soldaten, habe ich mich auf jeden Fall noch daran erinnert, nur eine Patrone quasi für einen Feind hatte. Für mehr reichte die Munition eigentlich nicht. Und das ist auf jeden Fall allein durch den harten, kalten Winter, war dieses ganze Erlebnis, dieses ganze Gefecht um die Stadt so eins der schlimmsten Erinnerungen irgendwie an den Krieg für die meisten Soldaten, die dort zu Wort kommen. Und einer sagt das auch irgendwie so in einem Nebensatz, dass wenn ihm jetzt heute noch oder früher dann was Schlimmes passiert ist, dann war es wenigstens nicht so schlimm wie damals in Bastogne. Und wir haben dann direkt den Schnitt dann von den Interviews zu der Folge, zu der Serie, die dann auch direkt ungewöhnliches Farbschema hat. Man hat ein bisschen Farbe, was weiß, nicht so grau wie sonst. Sondern es ist wirklich bitterkalter Winter. Und dort sieht man dann halt auch den Hauptdarsteller für diese Folge, Eugene Rowe, den Medic, der hier durch den Wald wandert, versucht irgendwie zurechtzukommen und sieht er schon das Erste, was er dann stößt, sind dann schon vereiste Leichen. Also man hat dann schon, glaube ich, gleich am Anfang der Folge schon mal eine gute Vorausschau, was uns erwartet.
Absolut. Wir befinden uns jetzt hier, wir sind ja eingeleitet worden sozusagen in diese neue Episode, schon mit dem Ausklang der letzten Episode. Die anderen Companies ziehen sich zurück, die sind gescheitert und wir haben ja da schon mit der Easy Company sehen können, wie traumatisiert bereits die Männer waren, die auf dem Rückzug waren. Und die Easy Company ist jetzt da eingetreten. Und wir befinden uns hier ja wieder in einem wahnsinnig aufgeladenen Schlachtfeld. Also auch erinnerungskulturell ist diese Battle of the Bulge, wo ja auch die Belagerung von Bastogne mitunter dazugehört. Also diese ganze Belgien-Offensive im Winter ist wahnsinnig aufgeladen, erinnerungskulturell. Das ist neben dem D-Day wirklich eine der heroischen Momente, so wird es inszeniert, eben eines der Großmomente, in denen diese Opferbereitschaft und damit das Heldentum der Greatest Generation im Zweiten Weltkrieg gefeiert wird und was insbesondere auch nochmal in diesem Mythos der Airborne, der 101 Airborne Company mitwirkt. Ich glaube, es gab insgesamt auf Seiten der Alliierten etwas mehr als die 3000 Verluste und über 2000 davon waren eben von den Airborne. Also im Verhältnis sozusagen wird hier diese große Leistung erinnerungskulturell vorgehoben und entsprechend makaber oder entsprechend bitter und schmerzhaft, glaube ich, muss natürlich dann auch diese Folge inszeniert werden. Und wie wir dann ja auch wirklich sehen, da passieren sowohl von den Kampfhandlungen, die man sieht, also man sieht Verletzungen und man sieht also die wirklich katastrophalen Zustände. Und ich glaube ganz stark, dass diese Episode so schlimm sein muss, um auch an diesem Heldenmoment mitzuwirken. Und das finde ich, sieht man hier ganz, ganz stark. Und gerade auch mit diesem Motiv der Leichenberge und dieser allein schon überlebensfeindlichen Natur, in der man sich jetzt befindet, in diesem Waldkampf im Winter bei eisigster Kälte, in der dann so diese Front des Krieges mit der Frontier-Idee der Wildnis, würde ich sagen, auf einmal überlappt und man sozusagen nicht nur gegen die Deutschen, sondern sogar auch gegen den Winter und gegen die Natur kämpfen muss.
Ja, das ist dann als neuer Feind sozusagen hinzukommen. Ich habe mir auch in meinen Notizen an einer Stelle am Anfang dann auch aufgeschrieben, alles scheiße, so als Kurzfassung quasi. Es ist für die Soldaten ringsherum, es läuft eigentlich gerade gar nichts, weil es ist dann auch so, dass auch keine Luftunterstützung oder so man bekommen kann, weil es so ein dicker Nebel auch überall ist, man sieht auch quasi nichts. Alle hocken so in ihren gebuddelten Löchern, um sich quasi so zu schützen. Und dort geht dann halt auch Eugene, der Medic, der hier in der Folge im Fokus steht, halt auch immer mal wieder lang und fragt halt nach, ob irgendjemand was braucht oder will Vorräte holen.
What'd you get?
I got this and I got myself a crap bandage.
This is it?
Yeah, that's it. That's all you got.
Und jeder will auch was von ihm, weil natürlich jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise verletzt ist oder medizinische Unterstützung braucht, aber eigentlich von allem zu wenig da ist. Aber man trotzdem auch relativ am Anfang kommen ja auch die Kommandeure, fahren mal kurz lang und unterkundigen sich, wie es den Soldaten so geht oder wollen ihnen zumindest sagen, weitermachen so. Wir sind immer noch abgeschnitten und bitte immer noch die löcherigen Frontlinien irgendwie halten. Das ist ja wirklich so direkt am Anfang klar gemacht. Die gute Stimmung, sag ich mal, der letzten Folgen, die sind vorbei. Und man muss ja wirklich gucken, wie man zurechtkommt. Und man hat ja dann gleich auch dann, was ich zumindest an Eugene als Charakter erstmal ganz interessant fand, was auch in den ersten Minuten kurz erzählt wird und was dann erst am Ende aufgelöst wird, ist ja, dass ja ein Soldat nicht bei seinem vollen Namen irgendwie ausspricht. Und das findet er ein bisschen komisch, weil er da eigentlich einen Spitznamen, ist eigentlich Babe, wird er genannt unter seinen Kameraden, aber Eugene hat ihn schon mehrmals bei seinem eigentlichen Vornamen Edward angesprochen und das ist für ihn so ein bisschen komisch. Da wundert sich der Babe, warum er denn diese Ansprache wählt, weil ihn das eigentlich nur Nonnen vorher so genannt haben und eigentlich diesen Namen eigentlich trägt und doch so von allen so angesprochen wird. Warum glaubst du, haben sie das so gemacht? Weil das ist ja dann auch der große Wandel, den Eugene nimmt, dass er am Ende der Folge, wenn alles, was passiert ist, dann doch ihn bei deinem Babe, bei seinem Spitznamen nennt, das dann doch erst tut. Was symbolisiert das?
Also für mich, also es ist natürlich, muss man sich überlegen, vom Geschichten erzählen, vom Filmtechnischen, wie kann man jetzt in diesem Stagnationsprozess, in diesem Ausharren, glaube ich, ein gutes filmisches Setting einfach entwickeln, ein Seriensetting. Und man hat mit diesem Auftreten am Anfang von den Kommandeuren, die also sagen, ihr kriegt nichts im Augenblick, solange die Temperatur so ist, solange der Nebel so herrscht, können wir euch nicht unterstützen. Ihr müsst durchhalten. Punkt. Und damit ist sozusagen das Desiderat und das Narrativ der Rahmen ist gegeben. Also wir wissen, okay, was wir jetzt sehen werden, ist also dieser Versuch des Durchhaltens. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig schwierig, ja einen Spannungsbogen oder irgendwas zu entwickeln, wenn man einfach nur Soldaten in ihren Foxholes betreut. Und mit diesem Medic, mit diesem jungen Eugene, entsteht dieser ganz interessante Charakter, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Und ich, für mich war er sehr eine Form von Grenzgänger. Also zum einen, weil er sich ja tatsächlich auf dieser Grenze bewegt und von Company zu Company wandelt, weil er mit einer ganz anderen Intention, also er hat eine ganz andere Agenda, während alle anderen Soldaten auf den Feind ausgerichtet sind, ist er ganz stark auf die eigenen Soldaten ausgerichtet und versucht, so dieses Überleben zu sichern, versucht, Materialien zu sammeln und gleichzeitig gehörte aber deswegen ja auch nicht richtig dazu. Also er hat eine Rolle, die ihn von vornherein unterscheidbar macht und deswegen ins Abseits stellt. Und ich würde sagen, ganz klar, dass auch dieser Konflikt mit dem nicht den Spitznamen nutzen, auch wiederum eine Distanzierungstaktik seinerseits ist, weil er die ganze Zeit ja konfrontiert ist mit der Verwundbarkeit dieser Männer und mit dem Schaden, den sie erleiden können. Und indem er sich also nicht auf diesen eigentlich Zuneigung ausdrückenden Spitznamen Babe einlässt, würde ich sagen, ist vielleicht so diese Anfangsstrategie, diese Distanz zu wahren und sich also selber bewusst im Abseits zu halten und auch mal, also das können wir später nochmal vielleicht eben genauer betrachten, aber mit diesem Verlust dann von dieser Krankenschwester, die ja für ihn dann die erste menschliche Beziehung ist, die er aufbaut, und indem er sich aber irgendwie entschließt, diesen Verlust zu überwinden, geht er Beziehungen ein. Oder man hat so das Gefühl, mit diesem Eintritt, mit diesem Austausch, sieht er, das lösende Moment ist eben nicht, sich distanziert zu halten, sondern aufzugehen und seine Rolle, so separat sie ihn hält, also er wird ja beispielsweise auch zurückgelassen bei dieser einen, ein Squad macht er dann so eine Erkundung und sagt aber, nee, es ist gefährlich, hier ist mit Combat zu rechnen, bleib du lieber mal da, wir brauchen dich. Und er darf also nicht mit, das heißt, obwohl es seine Unit ist, wird er wieder außen vor gelassen. Und ich glaube, so diese Lösung und dann einfach dieses ihn Babe nennen, ist ein inneres Ankommen und ein inneres Aufgehen wieder in dieser Brotherhood.
Also wird Teil der Band of Brother.
Ja, genau, ist Teil der Band. Der Bassist ist angekommen. Blödes Beispiel. Nein, genau, also so würde ich es deuten, dass vielleicht, ist ja auch wieder dieses Narrativ oder dieses Statement, dass ein guter Soldat oder eben ein guter Kamerad fast schon eben nicht sich innerlich distanziert und eben nicht emotional zurücksteht, sondern dass die gemeinsame Empathie und das Einlassen und auch die Unterstützung, die er ja dadurch auch erhält, nämlich dann Teil dieser Company zu sein und sich wirklich auch als Teil zu fühlen, ist ja auch für ihn ein wahnsinniger emotionaler Support. Und dass das Element ist, das diese Menschen durch den Krieg begleitet hat und behütet hat letztlich, das würde ich sagen, wird da wieder ganz stark wachgerufen und von der Serie reinszeniert.
Wo ich mich dann frage, das sind ja dann diese emotionalen Verbindungen, die da untereinander bestehen, und dass man halt auch sich nicht abkapselt von seinen Gefühlen, das ist ja dann trotzdem, zumindest habe ich immer das Gefühl, dass es dann trotzdem sehr oberflächlich bleibt, also die ist ja nicht so, dass sie total aus sich rausgehen, das ist immer nur so ein bisschen, es geht nicht alles an mir am Arsch vorbei, salopp ausgesprochen, aber irgendwie, selbst wenn er ja Verluste erlebt, Roe, im Verlauf der Folge oder halt auch mit den Kameraden spricht, dann wirkt er trotzdem immer distanziert, das ist dann irgendwie sehr selbst wenn etwas Schlimmes passiert, dann ist das so Schnips, kurz vielleicht drüber geredet, aber es ist dann auch wieder vorbei. Also so richtig emotional dürfen sie ja auch nicht sein. Das wäre dann wahrscheinlich auch wieder dieses Bild vom Soldaten, der soll ja noch handlungsfähig bleiben. Deswegen darf er auch nicht alles an sich heranlassen. Aber ich frage mich dann, wie sehr dann das halt wirklich so, man hat ein kurzes Fenster oder so, wo man vielleicht emotional sein darf oder sich halt auch öffnen darf und sich halt eine Verbindung mit Menschen aufbauen, aber das alles nur unter einem gewissen Rahmen, damit halt dieses Bild von einem guten Soldaten noch erhalten bleibt.
Absolut. Und ich meine, es ist ja seine Aufgabe. In diesem Moment muss er ja funktionieren. Das ist ja seine Kompetenz, in dem Moment ganz bei den anderen zu sein, eben nicht bei sich und seinen Gefühlen, sondern eben bei dem Gegenüber und versuchen, sich um ihn zu kümmern. Und man merkt ja aber am Anfang, also ich würde schon sagen, so jedenfalls der Inszenierung nach verändert sich sein Verhältnis. Es beginnt ja eigentlich damit, dass er von Foxhole zu Foxhole rennt, also von Station zu Station und versucht, Morphium und Bandagen und er sucht Scheren. Also es hat ja überhaupt keine Materialien. Es ist ja, sitzen ja auf dem Trockenen und wie eingangs ja so schön durch dieses kurze Auftreten der Generäle vermittelt, man weiß, er wird auch nichts finden. Also diese Ressourcenknappheit, auch wieder ein Element der Frontier-Erzählung, also hier wieder sehr stark inszeniert, steht ganz klar im Vordergrund. Und er wird ja durchaus angegangen von den anderen Soldaten, die natürlich dann Angst haben, der nimmt mir was weg und das ist mein First-Aid-Kit und ich brauche das, und die ihn ja auch anlügen, ob sie noch Materialien haben oder nicht, und er muss dann hintenrum rausfinden, wo kriegt er was was her. Das heißt, die begegnen ihm auch, glaube ich, mit einem gewissen Misstrauen. Eben auch, weil er sich selber so distanziert, aber zum anderen, weil eben nicht ganz klar ist, in was für eine Rolle tritt er auf, nimmt er mir nicht sogar was weg. Obwohl ja seine höhere Funktion ist, aufs Kollektiv sozusagen übertragen, ihnen wieder was zu geben und ihnen eine Sicherheit zu geben. Also ich finde es gerade ganz interessant verhandelt. Da ist auf jeden Fall ein Konflikt am Anfang inszeniert.
Ja, du hast natürlich dann auch, was die Folge auch richtig startet, dass dann auch Eugene dann in diese angegriffene Stadt dann auch gehen muss mit einem Verletzten oder gefahren wird mit einem verletzten Soldaten, der sich irgendwie am Bein halt irgendwas, Granatensplitter oder so eingefangen hat. Und der sagt ja wirklich, ich möchte kein Morphium, das soll nicht verschwendet werden. No, Doc, save the morphine. I can make it save it, okay? Deswegen hält er jetzt diese Schmerzen auch aus. Das ist ja dann wieder auch so ein, das hat man ja auch dann später noch in der Folge, dass dann halt auch jemand so einen Frostbrand am Fuß hat, weil er halt keine Stiefel mehr hat und er aber trotzdem nicht seine Stellung verlassen will, obwohl er eigentlich wirklich medizinische Hilfe braucht. Ansonsten würde er noch sein Bein wahrscheinlich verlieren. Aber er sagt, nee, ich muss hier diese Stellung verteidigen, deswegen kann ich nicht weg. Und das ist ja bei diesem Soldaten, der am Bein verletzt ist, ja ähnlich, dass er dieses Morphium nicht nehmen will, weil er weiß, dass es sehr knapp ist und die halt keine Versorgung haben. Dass man hier auch gleich dann diese Soldaten hat, die obwohl sie halt quasi unter Todesangst leben oder halt der Tod an jeder Ecke lauert, selbst dann die Hilfe von einem Sanitäter halt nicht annehmen wollen oder sich irgendwie dann zurückfallen wollen, sondern wirklich bis zur letzten Minute, bis sie wirklich nicht mehr können, kämpfen wollen.
Ganz klar, das ist dann dieser Stolz, würde ich sagen, der inszeniert wird. So dieses, ja, dann halten wir jetzt auch durch und was ja auch wieder an diesem Mythosbild letztlich der Airborne mitarbeitet. So, die haben durchgehalten und dann wollte der nicht mal Morphium und dann wollten nicht mal die Verletzten von der Frontlinie zurückgezogen werden, weil sie genau wissen, es ist sowieso, sind schon Riesenlücken, wir sind sowieso eigentlich gegen den Angriff überhaupt nicht gut aufgestellt. Und dann bleiben sie aber trotzdem heroisch, um es eben für die anderen nicht noch schwieriger zu machen. Und nehmen damit eigene nachhaltige Schäden in Kauf. Ich finde es auch sehr interessant, du hast ja auch schon angesprochen, so diese Bewegung, die er hat zwischen Bastogne, also dem Ort, und der Front dahinter. Also auch da ist er ja so ein Grenzgänger letztlich, der zwischen, beinahe blöd gesagt, Zivilisation, also potenziell ist ja da nochmal, also A, mehr medizinisches Personal, B, soll es da ja eigentlich weiteres Material zur Versorgung geben. Es gibt emotionalen Zuspruch durch die Krankenschwester, es gibt sogar Schokolade durch sie. Also diese Versorgung der Zivilisation wird ja mit Bastogne verbunden und er ist ja letztlich der Bote, der diese Versorgung an die Front bringt. Und auch da ist er so ganz interessant, so als diese Zwischenfigur, wohin gehört er letztlich oder er bildet da diese Brücke in seiner Person und wird dadurch auch sehr wertvoll. Also man merkt ja auch diesen einen Satz, als er sich mit seinem Kollegen austauscht und dann kommt, ich glaube, der Sergeant, der Lieutenant, der sagt, wie zwei Medics in einem Foxhole, das geht ja gar nicht, weil wenn ihr in die Luft gesprengt werdet, dann haben wir überhaupt keine Figur mehr. Also er ist eine wertvolle Figur in dem Augenblick, eben weil er den Kontakt herstellt und ohne ihn wird, also verliert man den letzten Bezug zur Zivilisation und ich falle wieder zurück jetzt in diese Frontier-Erzählung. Und damit also fehlt der Kontakt des Überlebens, weil da kommen die Ressourcen her, die dir das Überleben erleichtern.
Ja, aber selbst diese natürlich sehr knapp, weil wo dann auch Roe dann halt auch in dieser Kirche ist, die halt so eine Art Lazarett umgebaut wurde, weil dort halt der Platz ist und dort halt diese Krankenschwester kennt die, glaube ich, Renee heißt, wenn ich mich nicht gemerkt habe. Can I have this, do we?
You want that? Oui, you got plasma?
No.
What's this?
From the bed.
What, sheets?
Yes, for bandages.
Okay. Comment vous appelez-vous?
My name is
René. I'm Jean, Eugene Rowe.
die ihm dann halt auch neben der Schokolade, die ihm gegeben wird, auch, der hat auch ein wichtiges Motiv dann auch noch, was am Ende dann aufgeklärt wird, weil er halt auch Verbände haben möchte und die dann die Krankenschwester halt auch ihm das gibt und er sich wundert, das sieht ein bisschen komisch aus, sind keine richtigen Verbände, sondern einfach zerschnittene Bettlaken, die irgendwie benutzt wurden, also man nimmt auch alles, was nur noch rumliegt und das ist dann halt auch ein Motiv, dieses Zerschneiden von Dingen, die halt irgendwie rumliegen, was man braucht, was keinen sentimentalen Wert mehr hat oder irgendeinen praktischen Wert, das wird dann auch später nochmal aufgelöst werden. Und man hat ja dann auch gleich dieses, was mir dann in der Folge halt sehr aufgefallen ist, dass irgendwie halt der Glaube sehr betont wird in dieser Folge, zumindest gefühlt. Es gab jetzt schon in der vergangenen Folge mal eine Szene, wo halt die Toten direkt noch am Schlachtfeld gesegnet wurden oder irgendwie ein Gebet für die ausgesprochen wurde. Und hier in der Folge hat man es ja dann auch mit der Lazarettkirche, mit dann halt auch, wenn in einer Szene, wo dann Roe wieder zurückfährt zu der Front am Wald, dass auch eine kurze Predigt auch stattfindet, noch eine ganz kurze Szene nur. Und dass dann halt auch Roe in einer Szene, wo er in diesem Foxhole dann übernachtet und mit einem anderen Medic sich unterhält und halt erzählt, dass seine Urgroßmutter ein Traiteur war oder eine Traiteuse war, dass das halt jemand war, der durch Handauflegen Leute geheilt hat und durch ihren Glauben. Und das war halt so eine, diese Traiteur war halt so ein französischsprachiges Volk in Amerika, Native Volk in Louisiana, habe ich mich mal kurz informiert. Also die gab es auch wirklich. Und die sollen halt, da kam auch gesagt, sie konnte alles heilen, sogar Krebs. Also hat man dann allein durch den Willen konnte man sich selbst solche Krankheiten heilen. Das fand ich dann irgendwie ganz interessant, dass hier so sehr dass der Glaube an irgendetwas Größeres, muss jetzt nicht unbedingt ein christlicher Glaube in dem Fall gewesen sein, sondern auch was dann halt ein anderer Glaube. Aber halt, dass diese, wir hatten es auch im Vorgespräch kurz angesprochen, dass hier vielleicht so eine Art Mystifizierung stattfindet. Das nochmal weiter erhöht wird, halt der Krieg halt auch so als Glaubenskrieg oder noch so eine weitere Ebene hat. Das ist ja auch so ein ganz häufiger Bestandteil halt auch von Kriegsfilmen, dass hier der Krieg, der Glaube der Soldaten halt auch immer betont wird.
Auf jeden Fall. Ich würde in dem Punkt sogar noch weitergehen und ich würde sagen, dieser Glaube an ein Wunder, und das deckt sich ja also prima mit, also A, dem zeitlichen Setting. Wir haben ja dann auch diese Weihnachtsfeier mit diesem Wunder der Geburt Jesu Christi. Und gleichzeitig hoffen diese Soldaten ja auch auf das Wunder, nämlich, dass sie Unterstützung bekommen, dass diese elende Warterei und diese Anspannungssituation abnehmen. Also, und da tritt ja diese Erzählung, die er ja beinahe, also er erzählt es ja mit so einem Halbgrinsen, also in dem Sinne von, haltet von der Geschichte, was ihr wollt. Also auch, dass diese mit dieser Wundertritteuse Großmutter oder Urgroßmutter. Aber das wird, warum wird es so ausführlich erzählt? Natürlich auch, weil es letztlich ja auch eine Wundergeschichte ist, eine Wunderheilerin, dass von irgendwoher möglicherweise Fürsorge kommt und Empathie kommt und jemand kommt, der wirklich Hilfe bringt und der heilt. Und also es gibt ja auch dann dieses Moment der Erlösung in dem Moment, in dem ja dann der Nachschub kommt und also sowohl die Lebensmittel kommen als auch endlich das, die medizinischen Materialien. Aber die Serie dekonstruiert dieses Wundermoment, in dem es ja danach dann gebrochen wird und das Krankenhaus dann wiederum am Ende bombardiert wird. Das heißt, auch dieser Ort der Zivilisation, der Sicherheit, der Ressourcen, der am Anfang also aufgebaut wird, so als Gegenort zur Front, wird zerstört und wird gleichzeitig dadurch auch wiederum Teil der Front. Also auch wieder so diese Idee, Krieg ist nicht nur, kann nicht determiniert werden, es gibt dieses ist eine Kopfvorstellung letztlich, diese Grenze, sondern es ist dieses Chaos, diese Unkontrollierbarkeit, wodurch die größten Verluste entstehen. Und eben auch diese Versorgungslinien sind letztlich nur illusorisch, weil auch die können in kürzester Zeit zum verrücktesten Augenblick durchbrochen werden.
Das ist ja dann wirklich auch die Szene, wo dann halt dieser Nebel sich legt und dann halt die Versorgungslinien oder die Flugzeuge der Amerikaner dann doch durchkommen. Und dann stürmen erst die ganzen Soldaten so aus dem Wald raus und denken, ja, wir haben es geschafft. Und dann kommen direkt dann deutsche Flugzeuge und sagen, ja, okay, doch nicht. Wir müssen wieder zurück in den Wald, zurück in die Deckung. Das ist halt alles auch nicht die Rettung. Halt ist wirklich wahrscheinlich, es braucht ein Wunder fast schon in der ausweglosen Situation, wie es das da angefühlt hat, damit man da irgendwie vielleicht rauskommt.
Genau, man, dieses Wundermoment wird inszeniert und dann aber eben auch wieder gebrochen.
Ja.
Darin richtet sich vielleicht auch wieder die Serie gegen das eigene Genre, also dieses Kriegsfilms, in dem ja letztlich auch so der, entweder der Held oder dieses unmenschliche Schaffen kommt ja letztlich auch einem Wunder gleich, nämlich über die eigentlichen Grenzen hinwegtreten, wie auch immer. Es ist ja auch etwas Wundersames und Übermenschliches und das letztlich darin die Serie das verneint, dieses Moment des erfolgreichen Übermenschlichen, dass sogar also dieser Durchatmer oder diese scheinbare Katharsis, die jetzt da kommt, wir haben Medikamente, endlich kommt Unterstützung, der Nebel lichtet sich, das heißt auch so die gefährliche Natur ist ein bisschen gebändigt und diese ganzen Momente der Entspannung und in dem Moment kommt eigentlich die größte Attacke und die schmerzhafteste.
Aber ist es dann eine richtige Dekonstruktion? Weil ich hatte zumindest dann ganz am Ende der Folge, steht ja dann nochmal da, dass dann halt die Easy Company dann halt auch gerettet werden konnte. Es kam der Nachschub. Aber dass keiner der Soldaten bei der Easy Company halt jeweils nach einer Rettung gefragt haben. Das ist ja auch nochmal so eine Heldenstellung, weil sie waren so krasse Verteidiger und haben niemals gesagt, dass sie Hilfe brauchen. Sie wurden dann einfach gerettet, weil von außen gesehen wurde, okay, sie brauchen Hilfe, aber sie selber hätten bis zum letzten Mann gekämpft. Und das war irgendwie schon ein paar Mal bei den Folgen, dass ich das Gefühl hatte, was die Serie dir sagt, da ist auch immer wieder Zwischentöne werden zugelassen und eine gewisse Dekonstruktion findet auf jeden Fall statt und versuchen nicht das zu stark da aus jedem einen Helden zu machen, aber dann die Texte am Ende, die machen es dann irgendwie doch immer wieder schon, die dann die Credit-Texte, wo dann nochmal Bezug genommen wird auf die reale Geschichte, auf die echte Easy Company, was für krasse Leute das einfach waren und das war irgendwie in der Folge nochmal auch besonders stark, weil die endet ja dann auch recht eher pessimistisch, sag ich mal, oder man hat ja jetzt nicht so einen Hurra-Moment, sag ich mal, am Ende der Folge, aber dann kommt nochmal diese paar Sätze am Ende, die dann schon nochmal sagen, was für unglaubliche Helden das eigentlich waren.
Absolut. Und also ich gebe dir total recht, dass dadurch letztlich eigentlich wieder dieser Pathos etabliert wird. Und eben gerade diese Form von Pathos, wir hatten es ein paar Mal angesprochen, dass oft, ganz oft dieser dokumentarische Charakter, und das auch ist ja auch Teil von Dokumentationen, eben aus dem tief emotionalen eben auszusteigen, zu sagen, wir brauchen diese Tränendrüsen gar nicht oder diese Enthistorisierung, sondern jetzt gehen wir den Weg zurück, wir schaffen wieder den direkten Bezug zur Vergangenheit, die aber das gezeigte Narrativ bestätigt letztlich. Und das gezeigte Narrativ ist ja Heldentum, Durchhalten, Brüderlichkeit, also diese ganzen heroisierende Momente des Krieges und des Soldatenseins. Und dass gerade diese Opferbereitschaft, die ja mit der Erinnerung an die Battle of Bulge eben, weil hier nicht nur die menschliche Frontier sozusagen als Gegner vorhanden war, sondern eben auch die winterliche, die natürliche Frontier bekämpft werden musste, so hervorgehoben wird, diese Opferbereitschaft. Und dass in diesem Rückzug zur Historie diese nüchternen Texte letztlich dieses Authentizitätsschema wiederholen und sagen, ja, wir sind ja eigentlich ja nur dokumentarisch und sogar dokumentarisch belegt sehen wir, das ist tatsächliches Heldentum. Und da kommen wir wieder in diesen Punkt zu sagen, Helden sind eben nicht die Außergewöhnlichen, sind eben nicht die Wundermenschen, sondern es sind die ganz normalen Menschen, die wiederum diese Übertragbarkeit zwischen den Generationen erlaubt und diese Übertragbarkeit von den Charakteren auf die Zuschauenden, die sich dann natürlich viel besser mit jemandem identifizieren, die leiden, die scheitern und genau, die von sich behaupten, ja, wir hätten nie Hilfe gebraucht, wir haben Hilfe, wir hätten nicht befreit werden müssen, in dem Sinne, wir hätten nicht unterstützt werden müssen, obwohl allen klar ist, die das gesehen haben, das war der einzige Weg, um diesen Menschen zu helfen, sonst wäre diese Front insgesamt gestorben und gescheitert.
Ja. Auf jeden Fall. Und was ich noch auf jeden Fall ansprechen wollte, war dann auch noch eine Szene, wo sich dann auch die Krankenschwester und Roe unterhalten. Aber dann kommt dann auch erwähnt wird, dass auch eine schwarze Krankenschwester da ist und dort die Soldaten unterstützt. Und sie kommt aus dem Kongo und ist dann irgendwie, also sie hat, wird dann irgendwie so gesagt, dass sie da ist, weil sie einfach helfen wollte, weil sie gesehen hat, es ist Not am Mann. Und ist deswegen gekommen. Fand ich dann auch ganz interessant, dass man extra so erwähnt wird, die Zivilistenseite ist das ja, dass dann halt auch aus verschiedenen Länderteilen dann ja hier in dem Fall eine Krankenschwester gekommen ist, irgendwie um die Leute zu unterstützen. Glaube ich, wo auch nochmal dieses alle gemeinsame Narrativ, dass wir haben alle zusammengehalten, irgendwie, wenn es am nötigsten war. Obwohl ich jetzt nicht genau sicher bin, ob sie diese Person jetzt wirklich, weil die hat auch erzählt selber, also man erfährt von ihr auch außer diesem Satz nichts. Sie hat auch selber gar keine eigenen Dialoge oder Monologe. Das heißt, sie wird dann nur beschrieben. Aber fand ich zumindest ganz interessant, dass es nochmal in der Folge nochmal extra betont wird.
Was natürlich die historisch problematische Beziehung zwischen Belgien und Kongo irgendwie nicht sehr glücklich spiegelt oder nur sehr, sehr euphemistisch. Das nur als Postcolonial-Beisatz.
Genau, ja, also da ist wahrscheinlich die Kolonialvergangenheit von Belgien, hätte man das auch anders inszenieren können, dass sie wahrscheinlich dann nicht ganz freiwillig da ist oder zumindest ihre Eltern oder Großeltern das nicht waren. Aber ja, das wird dann zumindest, glaube ich, da vielleicht so ein kleiner Versuch, das vielleicht ein bisschen reinzuwaschen. Ja, wir hatten jetzt schon auch das mit dem Singen gelaufen, dass man dann auch in einer Nachtszene man die Deutschen hört, wie sie halt Weihnachtslied singen. Ich glaube, Heilige Nacht.
Ich glaube, das deutsche Weihnachtslied,
was halt auch Amerikaner kennen,
hat ja auch schon fast Filmtradition. Also ich glaube, es gibt ja auch gerade so um Stalingrad und Weihnachten in Stalingrad, also letztlich hat es mich an solche diese Episode hat mich sehr an diese filmischen Inszenierungen erinnert. Und ich meine, auch da gibt es ja diverse Filme, die sich genau damit diesen gemeinsamen Singen sogar auseinandersetzen. Und eben Stille Nacht, Heilige Nacht ist ja ein Weihnachtslied, dass es eben in verschiedenen Traditionen gibt und auch eine zentrale Stellung hat. Also nicht nur für deutsches Weihnachten, sondern auch dieses Silent Night, Holy Night. Das ist eigentlich ein Verbindungsmoment und das ist eben grenz- und national überwindend.
Ja, und vor allem, ich habe dann auch gleich erwartet, dass die gleich alle aus den Gräbern quasi oder aus dem Stellungskampf kommen und alle gemeinsam singen. Weil das ist ja auch dieses ganz klassische Bild, glaube ich, des Ersten Weltkriegs, wo es diesen Weihnachtsfrieden gab. So diese Legende, dass sie ja noch Fußball gespielt haben oder so, Deutschland und England. Glaube ich, ist das ja im Ersten Weltkrieg gewesen oder zumindest so erzählt. Und dass sie dann halt ein paar Tage später sich wieder beschossen haben. Aber für diese ein, zwei Tage Weihnachten hat man sich verstanden. Und das erinnert ja irgendwie dann total daran. Es ist ja dann auch eine Szene, wo dann zwei Soldaten irgendwie auch kurz so ein Feuer machen und dann auch Winters und Nixon vorbeikommen und sagen, dass sie es eigentlich ausmachen sollten. Das ist eigentlich nicht so klug, weil das ist erzeugt etwas Aufmerksamkeit, ist deutlich sichtbar, auch aus der Ferne. Setzen sich aber dann trotzdem irgendwie dran.
I swear I thought I could smell a fire. I did smell a fire. Are you out of your mind? Oh, we're in a dell. Huh?
Und sofort wird halt auf die Stellung gefeuert und ein Soldat verletzt sich und dann sofort gesagt, nee, eigentlich nicht möglich gewesen.
Und das ist eine ganz, sorry, dass ich da so enthusiastisch reingräte, aber genau das ist eine total spannende Szene, die es aufgemacht ist, weil man damit eben spielt mit diesem Sonderstatus von Weihnachten und dieser magisch-religiösen, also dieser ganzen Thematik, die ja schon angeklungen hat und die in dem Moment suggeriert, diese Episode, hier ist ein neuer Raum, es ist ein Schutzraum, es ist eben dieser Raum des Friedens, der Harmonie, dieses Zusammenkommens, dieses Grenzüberwindendens. Und sie sagen, also das ist ja auch ein ganz witziger Dialog dann um dieses Feuer, wo alle dann sagen so, it's not a fire, we're in a dell. Also wir sitzen in einem Feenhügel, wir sind also irgendwo anders, wir sind in einem Märchenland gerade. Und zack, wird dieses Moment dann aber wieder zerstört, indem Märchenland, ich weiß nicht. Und es wird also direkt einfach beschossen und zerstört. Das ist also auch diese Illusion vielleicht sogar des weihnachtlichen Friedens und dieses Wunders der Verständigung. Jetzt ist doch Weihnachten, wir sind alle Menschen, wir sollten uns alle lieb haben, um es runterzubrechen, überhaupt nicht greift und sich überhaupt nicht durchsetzen kann, sondern eben direkt wieder durch die Kriegsrealität zerstört wird.
Die hat dann auch die Stadt Bastogne dann halt, ja, muss die erfahren, Weil die wurde dann halt auch bombardiert, wie wir schon besprochen hatten. Und auch die Kirche halt ist zerbombt. Und René, die Krankenschwester, ist halt auch gestorben. Also man sieht zumindest nur, wie Ro, der dann halt sich auch zu diesem Zeitpunkt in der Stadt befindet, halt so ihr Kopftuch findet. Und damit ist quasi dann das Symbol dafür geschaffen, dass sie getötet wurde in dem Gefecht. Und Ro kehrt dann halt auch zurück, so in der letzten Szene der Folge. Halt geht dann zu den Soldaten Babe und nennt ihn dann noch das erste Mal bei seinem Spitznamen. Der dann halt, und der Soldat hat sich auch irgendwie an der Hand verletzt und braucht halt irgendwie einen Verband. Und Ro nimmt dann dieses Kopftuch, guckt das kurz an, überlegt, was er denn damit macht, und dann reißt er es halt auseinander, um es halt damit dann dem Soldaten um die Hand zu binden. Halt das, was halt die Krankenschwester vorher schon mal gemacht hat mit den Bettlaken, halt was benutzt, was eigentlich nicht als Verband gedacht war. Ist das für dich auch nochmal so ein Symbol für also man muss dann vielleicht auch so eine, das ist ja eigentlich ein sehr symbolischer Gegenstand in dem Moment, dieses Halstuch für Ro hat ja auch dann einen symbolischen Wert oder auch einen emotionalen Wert, weil er hat ja irgendwie dann auch eine menschliche Verbindung aufgebaut mit der Krankenschwester. Muss dann jetzt aber das einfach benutzen, weil es nicht anders geht. Ist das dann auch so ein, weiß ich nicht, Moment, wo dann halt auch die Schrecken des Krieges quasi gezeigt werden, dass selbst solche emotionalen Momente eigentlich keine Zeit ist, weil der Krieg geht schon weiter.
Ganz genau. Ich glaube, dass das schlägt wieder sehr in die Kerbe von All It Takes. Also, dass sogar solche sentimentalen Wertgegenstände, solche Talismane vielleicht ja fast schon mit so einem großen Stellenwert, auch die musste man nutzen, um einfach seinen Job zu tun. Also, und das ist ja ganz, ganz oft wird es ja thematisiert, dass dieses heroische Moment darin lag, das zu tun, was getan werden musste. Und auch darin sehen wir auch wieder, wenn man das also abstrahiert, dieses Krieg als Notwendigkeit. Das ist das, was getan werden musste, um Nazi-Deutschland zu stoppen. Und auch hier wird Geschichte wieder, also es wird schon fast wie so eine Vorsehungserzählung. So, der Zweite Weltkrieg musste so stattfinden. Das war die einzige Möglichkeit. Und damit wird es auch sehr, sehr entpolitisiert und auch entkontextualisiert. Also es werden Vorentscheidungen überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Es wird überhaupt nicht reflektiert, wie vor dem Ausbruch des Krieges auch die internationale Politik war. Also wie sehr man auch diese Expansionswahnsinn des Deutschen Reiches erstmal gebilligt hat von außen und wie spät tatsächlich auch das Eingreifen der USA war oder auch wie zerrüttet dieses Land selber ist, wie sehr faschistische Elemente oder auch faschistische Parteien in fast allen europäischen Staaten wie auch in den USA also sich ausgebreitet haben. Es war also überhaupt nicht diese Schwarz-Weiß-Dimension, aber dieses, also Band of Brothers macht ganz stark hier einfach so wieder dieses, der Krieg musste so vonstatten gehen und das war das notwendige Übel und das haben diese ganzen heroischen Männer gemacht, weil sie eben getan haben, was nötig war. Und als symbolische Handlung gebe ich dir absolut recht, ist dann dieses Zerreißen dieses Kopftuchs ganz wichtig und entscheidend. Ich habe tatsächlich, es würde mich auch aus deiner Perspektive interessieren, weil ja mit dieser René eine erste Frau, eigentlich mit bisher die einzige Frau, die irgendwie mal auftritt und eine Rolle spielt. Ich meine, wir sind in Episode 6, ich würde sagen, es wurde mal in der Zeit. Aber was du von ihrer Inszenierung gehalten hast?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie... Ich weiß gar nicht, ob sie das irgendwie betont haben, dass sie halt besonders jung ist oder so, oder ob sie irgendwie schön sein soll oder so. Ich glaube, das wird nicht gemacht. Das hätte man ja irgendwie auch inszenieren können, dass sich die Soldaten das erste Mal sehen, sie auch eine Frau wieder nach langer Zeit oder so. Da hätte man sicherlich auch ein paar problematische Bemerkungen machen können oder so, aber das unterlässt ja die Serie. Sie wird ja eigentlich auch, was ich zumindest sehr spannend fand an ihr, dass sie auch in ihrem letzten Szene halt auch sagt, dass sie es eigentlich gar nicht mehr will, dass sie dieses Blut, die Gewalt und den Tod eigentlich gar nicht mehr ertragen kann. Und die dann direkt gesagt hat, ja, jetzt muss sie wieder zurückkehren, es geht schon weiter, das kann sie jetzt in dem Moment, ist das außerhalb ihrer Macht quasi. Und sie wird da eigentlich schon als recht vielfältige Person dargestellt, die jetzt nicht nur einfach als Krankenschwester funktionieren muss und nur in dieser Rolle ist. Deswegen ist, es wird wenigstens der eine für diese kurze Szene, sie kommt ja nur in dieser einen Folge dann halt auch nur für 20, 25 Minuten vielleicht vor. Dann hat er auch gesagt, dass sie halt auch Wünsche über den Krieg hinaus hat. Sie möchte da eigentlich gar nicht mehr sein, obwohl sie sich vielleicht mal freiwillig dafür gemeldet hat. Das fand ich zumindest dann eigentlich ganz gut. Auch wenn sie natürlich ansonsten halt auch nicht wirklich viel Profil oder so bekommt, wie jetzt vielleicht andere Soldaten. Wäre so meine Einschätzung.
Ja, ja, ich stimme dir ganz viel zu. Also ich habe sehr, sehr über sie als Figur nachgedacht. Und finde es ja auch ganz, ganz schwierig, wenn man mit einer Gender-Perspektive oder wenn man sich überhaupt mit der Inszenierung von Männlichkeit und Weiblichkeit in dieser Serie, weil es geht ja eigentlich vor allem um Männlichkeit, die inszeniert wird. Und ich hatte kurz das Gefühl, sie muss so ein bisschen, wie sagt man immer so schön, eierlegende Wollmilchsau sein. Also so zum einen hat sie was ihr unheimlich mütterlich Pflegendes, also immer sowieso Krankenschwester, diese Eigenschaften. Sie hat Schokolade, genau, also auch diese Wärme, diese Fürsorge auf diese sämtlichen Ebenen, die sie bedient. Gleichzeitig ist es schon dann auch diese etwas romantisierende Begegnung mit Eugene, auf jeden Fall im Sinne von, da ist eine Seelenverbindung da, das ist ein gegenseitiges sich kennen, sich öffnen. Und gleichzeitig, indem sie also ja auch so am Zweifeln ist und seines Zuspruchsbedarf ja dann auch irgendwie also so an sich zweifelt und sagt, inwiefern ist, ich glaube, das ist gar keine gute Fähigkeit, die ich mitbringe. Es ist ein Grauen, was ich hier mache. Also da sich dann ganz schnell wandelt und dann sogar die Frau ist, die nicht in dem Sinne gerettet werden muss, weil er sie motiviert oder er ihr jetzt den Halt gibt, weiterzumachen. Also ich fand, es war ganz interessant, weil sie eigentlich ganz, ganz viele Funktionen, die in Frauen häufig in männergeschriebenen und auch männerperspektivierten Plots zukommt, wurden ihr alle in diesen wahnsinnig kurzen Einstellungen, diesen wahnsinnig kurzen Szenen herangetragen. Und ich dachte nur kurz so, boah, diese Figur muss ganz schön viel.
Die muss ganz schön viel machen. Das ist wahrscheinlich wirklich, weil es eine der ganz, ganz wenigen Frauen ist, die dann einfach nur vorkommen. Und dann haben dann wahrscheinlich, die Drehbuchautoren sind es ja dann auch nur Männer gewesen. Dann hat auch alles reingebracht, was man so an Motiven dann wahrscheinlich zur Verfügung hatte, damit das funktioniert, ja. Aber hat es für dich dann funktioniert, die Rolle? Oder hast du das irgendwie nicht abgekauft?
Also ich fand, am Ende habe ich mich gefragt, hat sie... Also am Ende ist es so eine Subjektposition, würde ich sagen, die bleibt sehr im Schema. Und in dem Moment funktioniert sie natürlich einfach in ihrem Auftreten, dass sie dann den persönlichen Verlust darstellt, den Roe erleidet und an dem er wachsen kann. Also sie gibt diesem ganzen abstrakten, kollektiven Grauen. Und wir sehen ja auch bei ihm zwischendrin schon, also eben gerade dieses mit dem Beginn, dass er diese Leichen findet, dann natürlich diese permanente Konfrontation des eigentlich nicht helfen können, also seinen Job nicht machen können. Und dann sehen wir auch zwischendrin, also das ist ja so die Haupt, das passiert ja sehr oft, diese Inszenierung von Stille und dann dieser Schrei nach dem Medic, der dann immer wieder durch die Serie und durch diese Episode schallt. Und zwischendrin sehen wir ihn ja dann aber auch, dass er schon ganz apathisch gar nicht mehr weiterkommt, also nicht mehr weitermachen kann. Und ich würde sagen, das hatten wir so am Anfang auch schon ein bisschen, dass diese Selbsterfahrung über diesen persönlichen Verlust ihn aber irgendwie in diese Rolle, in diese Brüderschaft zurückführt. Und dafür funktioniert sie sehr gut.
Aber es ist natürlich dann auch wieder so ein ganz klassisches Motiv, ne, in vielen Hollywood-Filmen, dass es erst die Frau muss sterben, damit der Mann daran wachsen kann. Für was
irgendwie
anderes,
ja.
Ja, für was anderes ist dann, wurde dann die Frau eine Rolle nicht geschaffen. Das ist dann die Hauptfunktion.
Und es ist halt schade, weil ansonsten die andere Frau, die einzige andere Frau, die Erwähnung findet, ist die Frau von Buck, die ihn an Weihnachten verlassen hat.
Auch wieder auch dann negatives Bild natürlich, was zumindest ja ganz interessant ist, weil zumindest in vielen älteren Kriegsfilmen von auch dieser Heimatfront, haben wir auch schon mal angespielt, sehr positiv eigentlich dargestellt wird, dass dann auch viele Frauen auf ihre Männer gewartet haben natürlich und das gar nicht abwarten konnten, bis sie zurückkehren aus dem Krieg. Und dass so eine Unterstützung auch von der amerikanischen Heimatfront aus gesehen da war und man hier zumindest auch hat, dass es natürlich so vielleicht in der Realität nicht ganz so war oder man auch dann diese anderen Zwischentöne zulässt. Aber es ist natürlich dann schwierig, wenn es eine der wenigen Frauen, die mal erwähnt werden, aber die über die nur gesprochen wird und dass dann die einfach nur eine Freundin ist, die dann oder eine Frau, die dann halt Schluss gemacht hat, mitten vor Weihnachten oder an Weihnachten sogar. Aber der Buck hat das ja irgendwie ganz gut weggesteckt, irgendwie gefühlt. Das war ja auch ein bisschen zweideutig irgendwie gemacht, ob er da jetzt sehr verzweifelt ist oder nicht. Er wirkte so ein bisschen apathisch irgendwie in dem Moment.
Ich glaube sehr halt dieses, jetzt ist die Frau jetzt auch noch, so nach dem Motto, was kommt denn jetzt noch? Und natürlich sitzt man da als Zuschauer und dann ist natürlich that be, weil wie kann sie es denn wagen? Der arme Mann sitzt im Schützengraben an Weihnachten und sie verlässt ihn. So, also ist natürlich ein wahnsinnig negative Referenz einfach nur und dem steht dann natürlich René positiv als zusprechende Frau, fürsorgliche Frau, zugewandt, präsent, da, vor Ort. Und es ist auch, also möglicherweise, es kann ja so, also diese Geschichte, die erzählt wird um diesen Medic, ich glaube, er ist ja auch die einzige Figur eben durch sein Grenzgängersein, der überhaupt diesen Kontakt, glaube ich, herstellen könnte zu einer Frau. Also um da diese Geschichte auch spinnen zu können überhaupt und diesen Kontakt kreieren zu können, ist es schon als Setting sehr durchdacht zu sagen, okay, wie können wir denn eine andeutungsweise Liebesgeschichte erzählen?
Das hätte man ja zumindest ja auch eindeutiger machen können, dass da irgendwie durch eine Liebesgeschichte entsteht, aber es ist ja eigentlich nur eine Freundschaft in dem Moment, die da passiert, oder zumindest Verständnis, gegenseitiges Verständnis füreinander. Aber dass hier das nicht auf das vielleicht Klischee zurückgegriffen wird, hier direkt gleich eine Liebesgeschichte innerhalb von 20 Minuten irgendwie zu erzählen. Darauf verzichtet die Serie zum Glück. Ich glaube, das hätte nicht so gut funktioniert. Aber das ist ja dann zumindest so ein Verständnis unter zwei Figuren, die ja in dem Fall den ähnlichen Job haben oder Ähnliches leisten müssen, dass sie einfach dieses gegenseitige Verständnis brauchen und sich gegenseitig vergewissern müssen, dass das, was sie tun, auch Sinn hat, dass ja auf jeden Fall was hier stattfindet. Auch mit, ja. Gut, dann Werner, hast du noch irgendwelche Punkte, die noch aufgefallen sind in dieser Folge?
Also grundsätzlich ist mir aufgefallen wiederum, diese Folge spielt weiter mit dieser Farbe Rot. Sowohl die Signalfarbe als auch das Blut. Dass wir da einfach so eine Tradition mittlerweile auch der Sehgewohnheit haben. Und ich fand nochmal ganz interessant, auch um hinsichtlich dieses Mythos Airborne, dass mich dieser Abwurf von den Lebensmitteln sehr an die Absprungsszenen erinnert haben. Also gerade die zweite, als wir damals Private Blythe, glaube ich, diesen Absprung, dass dann die Männer aus dem Himmel und die Materialien aus dem Himmel sehr ähnlich inszeniert sind, ästhetisch, und man da also als Zuschauende auch wieder Motive wiedererkennen kann. Also sowohl diese Signalfarbe als auch dann diese Bildeinstellungen, dass wir also auch hier Inter-Episoden-Referenzen wiedersehen und dadurch natürlich wieder diese gewohnten Bilder für uns als Zuschauende einen höheren Wahrheitsgehalt bekommen, weil wir jetzt schon sie wiedererkennen können und eben mit diesem Effekt das Gefühl haben, ah ja, das ist mir bekannt und deswegen sind wir eher geneigt, das zu glauben. Das heißt, auch hier führt die Serie ihre eigene Form von Glaubwürdigkeit sehr stringent weiter fort. Obwohl wir einen veränderten narrativen Fokus haben auf eine neue Figur. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen können. Ich glaube, das ist besser gepasst als das so ein Schlusswort. Aber
ja, es ist auch gut, dass man durch diese Wiederholungen die Serie selbst dann halt gewisse Symbole schafft, um halt etwas zu zeigen oder schon selber halt auf die vergangenen Folgen zurückgreifen zu können oder das explizit auszusprechen und dafür einfach dann schon gewisse Symbole hat. Das eigentlich das meiste, was von oben kommt, eigentlich gut sein soll. Zumindest wurde das bisher so erzählt. Das muss dann nicht immer der Fall sein. Das kann man ja dann auch schön brechen, weil man dann die Erwartungen ja aufbauen kann.
Nee, aber das trifft sehr, sehr gut, sozusagen eigene Erinnerungssymbole schaffen, die wiederum ja dann natürlich auch auf erinnerungskulturelle Symboliken und ikonografischen Darstellungen referieren und damit umso wirkungsmächtiger sind, weil umso aufgeladener. Aber es trifft sehr, sehr gut, diese eigenen Erinnerungssymbole, die geschaffen werden.
Ja, okay, gut, dann würde ich sagen, wir haben es wieder geschafft, ungefähr 50 Minuten. Das ist irgendwie immer unsere Zeit, die wir so für eine Folge brauchen. Deswegen schalt auf jeden Fall dann bei der nächsten Folge ein. Wir werden uns die Serie noch weiter durchnehmen und anschauen, was hier noch passiert. Deswegen sehen wir und hören wir uns dann. Und auch dir vielen Dank, Tabea, für deine Expertise.
Ja, danke dir.
Macht's gut.
Ciao.
Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin. Redaktion: Tabea Wiedmann und Martin Dietrich. Produktion: Lukas Görlach. Intro: Bonnie Stoev. Für mehr folgt uns auf Twitter @das_filmmagazin, abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an mail@filmmagazin.audio.